danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass es Wurzeln in unseren Herzen schlagen möchte zu unserem Besten. Und dafür wollen wir offene Ohren haben. Danke, dass du uns persönlich begegnen willst, dass du deine guten Wahrheiten in unser Leben prägen möchtest und dass wir unter deiner Liebe und Gnade uns entwickeln dürfen. Amen. Ja, ich möchte thematisch heute Bezug nehmen auf die Kindersegnung. Mir fällt gerade ein, ich muss noch meine Fernbedienung für die Folien aus meiner Tasche holen, aber mit so einem Mikro kann ich ja dann trotzdem mit euch sprechen, während ich noch etwas hole. Das ist ja der Fortschritt der Technik. So, das Stick, den habt ihr schon. Also, okay. Ihr seht die Überschrift heute. Gottes väterliche und mütterliche Art prägen. Viele von uns sind ja Eltern oder wollen es vielleicht einmal werden, haben also mit Kindererziehung zu tun. Aber in der Umgangssprache sagen wir öfter auch, wenn jemand ein Projekt mit Menschen begonnen hat, es hat wachsen lassen, dafür Verantwortung übernommen hat, so viel Herzblut in etwas gesteckt hat, dann sagen wir, das ist sein oder ihr Baby. Und insofern möchte ich heute den Begriff Elternschaft so weit fassen, dass sich jeder angesprochen fühlt heute. Also wir alle haben mehr oder weniger ein Baby oder können es haben, auch wenn wir nicht leibliche Eltern sind und gerade Kinder aufziehen. Als Menschen sind wir Ebenbilder unseres Schöpfergottes und wir sind berufen, Leben zu gestalten, Zusammenleben, also Familienleben, Berufsleben, Gesellschaftsleben, bürgerliches Leben, Gemeindeleben, also Zusammenleben mit Menschen verbunden zu sein. Und unser Zusammenleben soll positiv geprägt werden und Gottes Züge tragen in dieser Welt. Also es ist unsere Berufung, eine ganz kostbare Berufung, Zusammenleben mit Gottes Art zu gestalten. Im Sinne des Schöpfers. Also wir bekommen Menschen anvertraut, indem Gott Menschen uns zur Seite stellt. Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Wir können sie als anvertraut empfinden. Und wir können mit ihnen in Verbindung treten, ob das nun privat oder beruflich oder ehrenamtlich ist. Und die Frage, die sich stellt, wenn wir also so beteiligt sind, wer oder was ist gerade dein Baby? An wessen, an welcher Entwicklung möchtest du aktiv beteiligt sein? Diese Frage wäre schön, wenn du dir die heute Morgen stellst. Dimo und Kirstin und Maike und Leon, die haben sich heute geoutet. Sie haben Lena als Baby, Lena als Mensch, den sie besonders beachten, auf den sie Acht haben wollen. Sie wollen Lena positiv mitprägen. An wen oder was denkst du jetzt? Wen oder was möchtest du positiv mitprägen? Und es ist ja so, wir alle prägen, ob wir das wollen oder nicht, mit unserer Art. Man sagt deshalb ja auch, Kinder machen uns sowieso alles nach. Und deshalb ist die gute Nachricht für alle, die Eltern sind oder werden wollen, dass das sozusagen ein materiell kostenloser Persönlichkeitskurs ist, mit Kindern unterwegs zu sein. Denn genau, unser Verhalten prägt einfach, ob wir das wollen oder nicht. Und dabei können wir uns dann entwickeln, ein sehr guter Prozess. Aber wie wir überhaupt prägend unterwegs sind, das hängt ganz stark mit unserem Gottesbild zusammen. Und je gesünder, biblisch gesünder unser Gottesbild ist, werden wir unser Umfeld auch gesund prägen. Die Bibel ist ja ganz aktuell und relevant und deshalb schauen wir jeden Sonntag in einen Bibeltext hinein. Und heute in den ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Aber bevor wir in den Text einsteigen und ich ihn einmal ganz lese und dann mit euch so Abschnitt für Abschnitt durchgehe, was solltet ihr noch zum Hintergrund wissen? Paulus schreibt an eine Gemeinde im heutigen Griechenland, die er selbst gegründet hat. Diese Gemeinde ist also sein Baby, ein wachsendes, reifer, mündiger werdendes eigenes Kind von Paulus, könnte man sagen. Und so wie Paulus Beziehung zu Gott erfahren hat, so lebt und pflegt und führt er entsprechend Beziehung zu dieser Gemeinde. Also so wie Eltern Beziehung zu einem Kind pflegen. Gott ist mit seiner Persönlichkeit geradezu unser Beweggrund. Wir sehen es als Vorrecht, andere mitprägen zu dürfen. Paulus hat erlebt, Gott sehnt sich offensichtlich nach Beziehung zu uns Menschen. Und wir brauchen gute Beziehungen, um uns zu entwickeln. Wir können das nicht alleine mit uns. Gott hat sich ein super Beziehungsgeflecht ausgedacht, das ist Gemeinde. Und Gemeinde wird in vielen verschiedenen Bildern beschrieben in der Gemeinde. Und ein Bild ist einfach dieses Zusammenspiel im Team. Dieser lebendige, wunderbare Organismus, den Gemeinde darstellen soll. Gemeinde als Körper, Jesus das Haupt und wir als Körperteile, die aufeinander angewiesen sind, aber richtig super zusammenspielen. So hat Gott uns ausgedacht. Was sollten wir noch wissen zu diesem Bibeltext als Hintergrund? Paulus ist ein, ich sage es mal, echter Mann. Der könnte heute in Actionfilmen mitspielen. Er war als junger Mann ein fanatischer Verfolger der ersten christlichen Gemeinde. Ein erbitterter Verfolger. Bis er durch seine Begegnung mit dem auferstandenen Christus erlebte, dass dieser Jesus lebt. Und dann hat er sein Leben unter die Herrschaft Jesu gestellt und wurde sein Nachfolger. Das veränderte seine Lebensausrichtung radikal. Und dann reifte er in seiner Persönlichkeit auf gute und heilsame Weise für viele Menschen. Er zog nun als Christ durch das Römische Reich, verkündete die gute Nachricht von Jesus Christus und gründete überall Gemeinden. Aber er erlebte auch krassen Widerstand gegen diese sich neu entwickelnde, entfaltende christliche Bewegung im ersten Jahrhundert und wurde oft aufgrund seines Glaubens inhaftiert oder auch sogar gefoltert. Paulus war also ein Mann, der eine raue Vergangenheit mit sich brachte, aber der auch ein raues Leben als Christ hatte, unter diesen Umständen, wie sich damals die christliche Botschaft verbreitete. Er konzentrierte sich ganz auf diese Botschaft, deshalb verzichtete er darauf, Frau und Kinder zu haben. Und obwohl Paulus so eine raue Vergangenheit hatte und auch in einer rauen Gegenwart lebte, ist es doch ganz erstaunlich, dass er durch seine Beziehung zu diesem guten Gott ein ganz weiches Herz hatte. Erstaunlich weich. Das ist etwas Besonderes. Wir erleben an ihm, dass man trotz rauer Vergangenheit durch Gottes Liebe ein weiches Herz haben, bekommen, bewahren kann. Obwohl er gar kein Familienvater war und ja in einer patriarchalen Gesellschaft aufwuchs, hat er durch seine Beziehung zu Gott in seinem christlichen Glauben ganz intensive väterliche und mütterliche Züge in seinem Charakter ausgeprägt, gewonnen, kann man sagen. Und in diesem Sinne viele Menschen sehr ganzheitlich gesund nach Gottes Ebenbild geprägt. Wir sind hier heute ganz verschiedene Menschen und wir haben vielleicht unterschiedliche Biografien. Manche Biografien sind vielleicht rau und ihr könnt euch darin wiederfinden. Aber es gibt eben Hoffnung, wie wir an Paulus Geschichte sehen. Egal wie rau deine Geschichte ist und wie rau vielleicht die Umstände sind, in denen du jetzt auch aktuell lebst, Gott kann dir ein weiches Herz schenken und erhalten. Das ist eine gute Botschaft. Ich war Donnerstag bis gestern auf einem christlichen Kongress in Berlin, Dynamissio. Und da habe ich von einem Pastor, den ich gut kenne, eine Geschichte gehört. Von einem straffällig gewordenen Mann, der lange im Gefängnis war und dem bescheinigt worden ist, dass er nie wieder, wenn er rauskommt, wirklich resozialisiert werden könnte. Wir haben vielleicht nur eine vage Vorstellung, was das so für ein Mensch gewesen sein muss. Aber er wurde Christ. Und jetzt ist er ein hingebungsvoller Familienvater und er leitet in der Gemeinde einen großen diakonischen Bereich. Gott verändert Menschenleben. Trotz allem, trotz rauer Vergangenheit, können wir ein weiches Herz bekommen und auch bewahren. Ich lese unseren Text von Vers 1 bis 12 einmal vor. Ihr wisst ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Mühe nicht vergeblich war, als wir zum ersten Mal Gottes Botschaft bei euch verkündeten. Und ihr wisst auch, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden hatten und misshandelt worden waren. Aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkünden, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Wenn wir Menschen auffordern, diese Botschaft anzunehmen, erzählen wir ja keine Märchen. Wir machen auch niemandem etwas vor oder führen die Leute hinters Licht. Im Gegenteil, Gott selbst hat uns geprüft und für vertrauenswürdig erachtet. Er hat uns beauftragt, die rettende Botschaft zu verkünden. Deshalb und nur deshalb sagen wir sie weiter. Wir wollen damit nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Ihr wisst auch, dass wir euch niemals mit Schmeicheleien einfangen wollten oder dass es uns etwa um unseren eigenen Vorteil ging. Dafür ist Gott unser Zeuge. Niemals wollten wir persönliches Ansehen gewinnen, weder bei euch noch bei anderen Leuten. Als Apostel von Jesus Christus hätten wir bei euch doch auf besondere Weise unsere Autorität herausstellen, auf sie pochen können. Stattdessen gingen wir liebevoll mit euch um, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur darauf bedacht, euch Gottes rettende Botschaft zu verkündigen, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch sicher daran, liebe Brüder und Schwestern, wie sehr wir uns geplagt und abgemüht haben, als wir euch Gottes rettende Botschaft verkündeten. Haben wir Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, um niemanden zur Last zu fallen. Gott weiß es und ihr wisst es auch, dass wir euch, die ihr zum Glauben gekommen seid, so behandelt habt, wie Gott es gefällt. Wir verhielten uns vorbildlich und wir ließen uns nichts zu Schulden kommen. Ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe. Wie ein Vater seine Kinder habe ich jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt und ehrt. Denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Wenn wir an den Anfang des Textes schauen, dann steht da die Frage, woher gewinnen wir denn angesichts mancher Schwierigkeiten Mut und Tatkraft? Und Paulus erinnert an die Situation in Philippi, wo er inhaftiert war, und er stellt ganz klar heraus, wir haben in unserem Gott Mut gefunden, unter viel Kampf. Gott bietet es uns an, in ihm unsere Wurzeln zu haben, starke, tiefe Wurzeln zu entwickeln, in ihm einen Quellgrund und Stärke zu haben, damit wir mutig und tatkräftig leben können in dieser Welt, auch trotz Schwierigkeiten. Gott ist ein Gott der Ermutigung. Er ist unser größter Ermutiger, den wir überhaupt haben können, und sein Geist ist für uns Rückenwind. Und Paulus nimmt in Vers 4 Bezug zu einem Geheimnis, das er entfaltet, dass sie nämlich auf Gott ausgerichtet leben. In Vers 4 heißt es, sie wollten Gott gefallen, der ihre Herzen prüft. Im Gegensatz zu egoistischen Motiven, zu Eigennutz. Sie waren auch nicht voller Menschenfurcht und deshalb auf falsche Weise nachgiebig. Nein, was Paulus leitet, ist der Blick auf Gott und Gottes Ehre, die Verwirklichung der Liebe Gottes, der Ziele Gottes in dieser Welt. Und es war ihm wichtig, im Licht Gottes zu leben, sich auch gesunder Gotteskritik zu stellen, sich weiterzuentwickeln und eben unter Gottes Gnadeninitiative zu leben, sich darunter zu stellen und eben auch andere. Und das wirft doch für uns die Frage auf, welche Rolle spielt für uns die Frage im Leben, ehrt mein Umgang mit XY? Ich weiß jetzt nicht, was ist euer Baby? Wofür investiert ihr euch? Welche Rolle spielt die Frage, ehrt mein Umgang mit XY, Gott, eine entscheidende Rolle bei eurem Verhalten? Jetzt könnt ihr an eure leiblichen Kinder, an eure Babys denken, Menschen, die euch anvertraut sind, Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und selbst, wenn ihr an euren Beruf denkt und vielleicht eher einen sachorientierten Beruf habt, jede Akte, die ihr bearbeitet, dahinter stehen ja Menschen. Und damit sind Menschen verknüpft. Weil Paulus von Gott bewegt und in Gott verwurzelt ist, fließt Gottes Gnadenkultur in Paulus' Adern. Und prägt Gottes dienende Haltung das Verhältnis von Paulus zu Menschen, in dem Fall zu seinen Gemeinden, die er mitgründen durfte und die er kennenlernen darf. Und dann ein weiterer Aspekt in Vers 7. Wir könnten gewichtig auftreten als Apostel, aber wir sind Wörtlich heißt es unmündig und damit ist gemeint im juristischen Sinne unmündig wie Kinder in eurer Mitte. Das heißt, diese Männer haben sich zurückgenommen. Sie hätten ihre Macht ausspielen können, aber das haben sie nicht. Sondern sie wollten den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ja, sie haben sich sogar so zurückgenommen, damit gerade die anderen zur Geltung kommen, sich entfalten können. Das ist eine zutiefst göttliche und dienende Haltung, denn Gottes Regieren ist eine dienende Herrschaft. Jesus ist der Diener aller geworden. Es bedeutet also, im Sinne Gottes zu dienen, Beziehung aufzubauen, eine fördernde Haltung Menschen gegenüber einzunehmen. Und dann kommt Paulus zu diesem ersten mütterlichen Aspekt. In Vers 7 und 8 finden wir das. Wie eine Mutter ihre Kinder. Und jetzt wird das ausgeführt. Und da steht ein Wort, das bedeutet pflegt oder wärmt. Es kann sogar stillen bedeuten. So liebevoll waren sie gesinnt. Und da steht wörtlich hegen. Und das bedeutet Sehnsucht haben nach Beziehung. Und sie haben eben nicht nur die Botschaft weitergegeben, sondern sie haben Leben geteilt, ihr ganzes Leben, ihre Seele investiert, als Nachfolger Jesu die Gemeinde prägen wollten. Also, als ich Kinder gestillt habe, ich kann mich noch gut erinnern, dass es immer super war, sich ein bisschen zurückzuziehen, weil die Kinder sehr genau merken, ob man gerade auf sie aufmerksam ist oder nicht. Neulich in unserer Flüchtlingsunterkunft, Inge hat da immer ihren kleinen Michel dabei und da wollte sie ihn stillen und die ganzen Kinder wuselten da um sie rum und Michel war so abgelenkt, dass er gar nicht richtig trinken konnte. Und dann hat sie sich in die Ecke gesetzt und dann hat Michel gemerkt, ah, okay, Mama ist wieder bei mir und dann hat er getrunken. Stillen ist von Gott eine tolle Erfindung, dass man sich auf das Kind konzentriert, dem Kind mit voller Aufmerksamkeit, Zuwendung begegnet. Und so zugewendet ist Gott dir. Gott wendet sich dir in Liebe zu. Er ist aufmerksam auf dich. Und ich bin dankbar, dass ich meine Kinder nicht im Handy-Zeitalter stillen musste. Mir bricht oft das Herz, wenn ich durch die Straßen gehe und sehe, wie Mütter oder Väter den Kinderwagen schieben und die ganze Zeit am Handy datteln, statt ihr Kind anzuschauen. Kinder wachsen heute ohne diesen Blickkontakt auf, der früher vielleicht noch selbstverständlich war. Und ich glaube, man muss sich immer wieder als Eltern in dieser Zeit zusammenreißen, dass man sich entscheidet, ich will mich meinen Kindern ungebrochen zuwenden und die Zeit nutzen, in der ich sie prägen kann, diese Liebe, diese Zuwendung, Gottes Liebe und Zuwendung in sie säen kann. Und die Frage, die sich daraus doch ergibt, wenn wir sagen, Gott hat eine mütterliche Art, er wendet sich uns allen hingegeben zu. Er schafft liebevolle Nähe zu uns. Wie ist das denn mit uns? Wie wirke ich? Bin ich ein zugewandter, ein nahbarer Mensch? Wie nehmen mich andere wahr? Es ist gut, das zu überprüfen und mit Gott hineinzuwachsen in seine liebevolle, zugewendete Art. Und nun ist es ja so, egal ob wir mit Kindern zu tun haben, Kinder prägen oder ob wir mit anderen Menschen und Gruppen zu tun haben, Liebe wird immer auch Schmerz verursachen, dass wir an dem leiden, was noch nicht ist. Und es ist nicht immer schön, was wir sehen. Und da habe ich euch auch eine Geschichte von diesem Kongress mitgebracht. Ein katholischer Priester hat unter der Entwicklung seiner Gemeinde gelitten. Und dann hat Gott in der Gebetszeit gesagt, geh doch bitte mal nebenan in das Pflegeheim und setz dich ins Foyer. Und er wusste nicht so richtig, was er da soll, aber er hat sich dort hingesetzt und gedacht, okay, jetzt warte ich mal, was Gott jetzt so vorhat. Und dann kam plötzlich eine Frau an. Sie wirkte verwirrt. Sie roch, weil sie sich eingenässt hatte. Ihre Haare hingen wirr, ihr lief Speichel runter. Sie redete vor sich hin und er hat diesen Anblick kaum ertragen, dass er sich abwenden musste. Und dann kam plötzlich eine Pflegerin rein und sie eilte auf diese Frau zu. Sie nahm diese Frau in den Arm und sagte, da sind Sie ja, meine Liebe. Und sie küsste sie in dieses feuchte Gesicht, nahm sie in den Arm und sagte, Sie haben sich verlaufen. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Und als dann die beiden gegangen waren, sagte Gott zu ihm, hast du das gesehen? Deine Gemeinde, Gemeinde überhaupt, ist meine Braut, die ich liebe. Und alles hat Zukunft, was wir lieben. Liebe gibt es nicht ohne Hingabe und ohne Schmerzen. Aber alles hat Zukunft, was wir im Namen Gottes lieben. Und dann hat Gott väterliche Züge. Und das beschreibt Paulus in Vers 7 und Vers 8. Nein, Entschuldigung, die Folie ist falsch. In Vers 11 und Vers 12. Und da steht dann, wie ein Vater seine Kinder. Und als erstes steht das Wort ruft. Aber das ist ein ganz umfassender Begriff. Also das Wort rufen, das beschreibt ein Herbeirufen, ein Einladen. Das beschreibt ein Anrufen, ich bitte. Ein Aufrufen, also auffordern. Und ein Zurufen, jemandem Gutes zusprechen. Es ist also ein ganz umfassender Begriff, der hier im Griechischen gemeint ist mit dem Wort rufen. Er ist oft in der Bibel dann mit ermuntern oder ermahnen übersetzt. Und das zweite Wort, das hier im Griechischen steht, was ich jetzt hier mit ermuntert auf der Folie habe, das heißt eigentlich durch Liebe erleichtern, die Last vom Leben nehmen. Das ist nämlich tiefe Ermutigung. Und das dritte Wort, was hier mit beschwören übersetzt ist, das klingt an vom Wort an das Wort Märtyrer und heißt Zeuge sein. Es bezeugt jemand etwas und er leidet sogar dafür. Und in dieser leidenden Art, indem er mit seinem Leben bezeugt, beschwört er, bittet er jemanden in eine Richtung, sich zu bewegen. Nicht manipulativ, sondern indem er Wahrheit eröffnet und zeigt mit seinem Leben. Das heißt, da gibt sich jemand also erdenkliche Mühe auf allen Ebenen, ist hoch engagiert für den anderen, gewinnend, leidenschaftlich für das Wohl der anderen engagiert. Wir sehen, und ich fasse es einfach mal damit zusammen, Gottes väterliches, leidenschaftliches Anfeuern, wie Paulus es beschreibt. Und findet ihr es auch nicht interessant, dass in diesem Wort rufen, das so vielfältig ist, Paulus offensichtlich selbstverständlich fand, dass Gott als väterliche Seite besonders kommunikativ ist. Aber na, das kennen wir ja, wenn Männer über Fußball reden, dann erleben wir das, oder? Also geht auch noch mehr. Und die Frage ist dann, wen feuer ich an? Wem helfe ich, sein Ziel zu erreichen? Wo tauche ich in Gottes väterliche Art ein, weil ich verstanden habe, dass Gott so an meiner Seite steht und mich leidenschaftlich in meinem Leben anfeuert. Und ich denke, um das auszudrücken, dieses Bild, möchte ich gerne mit euch eine Filmszene anschauen. Gott wird das gute Werk, was er in unserem Leben angefangen hat, mit uns vollenden, gemeinsam vollenden. Und Gott steht in deinem Leben und feuert dich väterlich an. Und ich denke, wenn du das mitnimmst, wenn du so dein Leben prägen lässt, dann wirst du auch ein Herz dafür bekommen, andere Menschen anzufeuern. Und warum passiert das denn überhaupt? Ich weiß nicht, auf welcher Folie sind, wahrscheinlich drittletzte. Kannst du zu drittletzten schalten, damit ich nicht alle durchklicken muss? Genau, danke. Was ist denn das Ziel? Paulus beschreibt es in Vers 12, damit wir Gott würdig wandeln, der uns berufen hat in sein Reich und seine Herrlichkeit. Und dieses Wort wandeln, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, denn das heißt im Griechischen in Bewegung sein, also nicht unentschlossen, erstarrt, verschreckt, ohnmächtig. Nein, in Bewegung, ungehemmt, sicher, sich erobernd, vorwärts bewegen, dynamisch sein, umhergehen, das meint den ganzen Raum abschreiten, alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Gott uns erschlossen hat. Also ein Leben führen, nicht passiv gelebt werden. Dass Gottes Liebesinitiative und Liebesangebot entspricht. Es ist so ein Vorrecht. Es ist so ein Vorrecht, an Gottes Entwicklung teilhaben zu können. Es ist ein Vorrecht, wenn wir mitprägen dürfen. Und nun ist die Frage, wo ringen wir väterlich, mütterlich um Menschen? Und mir sind viele Situationen eingefallen in meinem Leben. Und ich möchte es nur jetzt abkürzen. Wir können Menschen privat, beruflich, gesellschaftlich prägen. Eine Geschichte aus den 90ern. Wir haben eine Familie auf dem Spielplatz kennengelernt, als wir dort mit unseren Kindern oft waren. Und diese Familie, erst der Vater, dann die Mutter, die kamen zum Glauben. Und die Kinder kamen mit in die Gemeinde. Aber dann hat der Vater einen Absturz hingelegt. Und er war darauf nicht mehr ansprechbar. Er hat seine Familie verlassen. Und es hat mir das Herz damals zerrissen, was mit den Kindern so passiert ist. Und ich konnte ihn letztlich nicht zur Umkehr bewegen, aber ich konnte in Kontakt Liebe weiter wirken lassen, Kontakt halten. Und als ich ihn einmal besuchte in seiner Einzimmerwohnung, in der er eigentlich gar nicht wohnte, weil er seine neuen Partnerin war, aber die er halt so auch hatte, seine Einzimmerwohnung, als ich ihn da besucht habe, hatte ich mal einen, ich sage jetzt mal, prophetischen Eindruck. Gott hat mich etwas sehen lassen, was ich natürlicherweise nicht sehen würde. Ich sah mich am Zaun vor diesem Haus sitzen. Und dann habe ich es als Impuls genommen, als Auftrag, dass ich so lange immer wieder dort beten werde. Und das habe ich dann über ein Jahr lang getan. Jede Woche einmal bin ich eine Stunde dorthin gefahren und habe dort gebetet für diesen Mann, wo ich ja wusste, der ist ja eigentlich gar nicht in seiner Wohnung dort, aber diese Wohnung steht für ihn. Und ich bete dafür, irgendwann wird er umkehren und zurückkommen. Und dieser Mann hat tatsächlich auf erstaunliche Weise 14 Monate später ist er in dieser Wohnung wieder gelandet. Und er hat eine bewegende Geschichte erzählt, dass eines Nachts hatte er den Eindruck, dass Jesus auf seiner Bettkante sitzt und ihn, ich sage jetzt mal, mütterlich und väterlich zurückholt. Es ist nicht alles gut geworden in seinem Leben, aber das Wichtigste, das ist gut geworden. Er ist wieder mit Jesus unterwegs und Jesus heilt Wunden und Biografien. Wir können uns manchmal im Gebet investieren für Menschen, dass wir Kontakt halten und ihnen Gottes Liebe zeigen. Im Privaten, denke ich, ist es das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können, dass sie zuerst geliebt sind als Person, ganz unabhängig von aller Leistung. Und das war uns als Eltern immer ein hoher Wert. Und mir war es ein hoher Wert, oder uns beiden als Eltern, dass sie neben unseren Worten und vielen guten anderen Worten vor allen Dingen Gottes Wort lieben lernen, beherzigen. Und deshalb war es mir wichtig, wo ich ja tagsüber die meiste Zeit mit den Kindern zusammen war, dass sie an mir sehen sollen, dass Gottes Wort meine Liebe ist und dass die Bibel mein Lieblingsbuch ist. Das ist eine Prägung, die wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können. Und da, wo wir beruflich unterwegs sind in Teams, und ich erinnere jetzt einfach mal an Alpha-Kurse, wir haben ja regelmäßig in unserer Gemeinde Grundkurse zum christlichen Glauben, und dann ist es etwas, was mir aufs Herz gelegt ist, in Teilnehmern, Menschen zu sehen, die später Mitarbeiter werden. Und es ist meine größte Freude, dass ich Teilnehmer, in denen ich gesehen habe, dass das etwas sein wird, wenn sie zum Glauben kommen werden, was noch in der Zukunft liegt, dass sie Mitarbeiter in diesen Kursen sein werden und wieder Menschen dienen, weil sie selbst etwas erlebt haben, weil Gott ein Feuer in ihnen entzündet hat. Und so können wir in Menschen etwas sehen, was noch nicht ist, und sie begleiten auf diesem Weg und sie anfeuern, den Platz einzunehmen, den Gott für sie schon längst sieht. Oder im bürgerlichen Engagement. Wir haben Geflüchtete, und es ist ein Wert, ein biblischer Wert, Ausländer zu lieben, ihm Gottes Liebe erfahren zu lassen. Und es ist mir wichtig, von meiner christlichen Vision her, dass ich von einer multikulturellen Gemeinde träume, dass wir, wie es in Lukas 13 steht, Gemeinde Jesu sind, die schon hier aus verschiedenen Nationen besteht, dass sie von Ost und Nord und Süd und West an den Tisch des Reiches Gottes kommen und gemeinsam unter einem Herrn leben. Und was wir einem der Geringsten tun, das haben wir Jesus getan. Und so ist es mir eine Freude, immer wieder Kontakt zu suchen, Gottes Liebe zu sehen. Wir können es auf so verschiedene Weise, und ihr habt eure Beispiele. Aber es ist bewegend, wie Gott das alles nutzt für seine guten Pläne. Es ist ein Vorrecht, Menschen zu prägen. Gott lässt uns teilhaben an seiner väterlichen und mütterlichen Liebe. Gott wendet sich dir hingegeben zu. Er ist dir liebevoll nah. Er feuert dich leidenschaftlich an. Alles, was du in Gottes Namen liebst, das wird Zukunft haben. Und wir haben gleich Zeit, das auf uns wirken zu lassen in der Lobpreiszeit, Begegnung mit Gott zu suchen, uns neu entzünden zu lassen, von seiner Art bewegen zu lassen, für uns und für andere. Und wir haben Segnungsteams und dort können wir für uns um Ermutigung, um Heilung, was auch immer, beten lassen. Gott möchte seine Kraftwirkung unter uns ausstreuen. Und wir haben so Abendmahlstationen, wo wir einfach individuell Abendmahl nehmen können. Denn Gott gibt uns mit Abendmahl eine Einladung zur Teilhabe an seiner Liebe und seiner Kraft. Jesus ist für uns gestorben. Und jeder ist an seinen Tisch eingeladen, der sein Leben unter Gottes gute Herrschaft stellen möchte. Und sei es heute zum allerersten Mal. Der ist eingeladen, ein Stück Brot zu nehmen, um zu sagen, ich bin ein Teil dieses guten Herrn. Und den Traubensaft zu trinken, einen Schluck zu trinken als Zeichen. Das Blut Christi ist für mich geflossen, dass meine Schuld bedeckt ist und die Kraft der Liebe Gottes, die vergebende Kraft, die heilende Kraft in mein Leben fließt. Wir sind eingeladen, uns von Gott lieben zu lassen. Gott segne uns dazu. Amen.